deine Utopie.
Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Empathie ist keine Utopie von Heiner, Lukas und Maria. Heute sprechen wir darüber, welche Rolle menschliche Empathie im professionellen Umfeld spielt und was empathisches Handeln überhaupt ausmacht. In diesem Podcast Empathie als Schlüssel zum Teamerfolg widmen wir uns dabei vor allem der Arbeit in Teams und der Rolle von Empathie für den Erfolg gemeinsamen Schaffens. Dabei ist besonders interessant der Aspekt der sogenannten psychologischen Sicherheit in Teams. Dieser Begriff Psychological Safety ist ein Fachterminus, den wir gleich im Gespräch noch näher beleuchten werden. Gerade in Gründerteams, die unter hohem Zeitdruck ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen möchten und oft in einem sehr kleinen, eingeschworenen Setup mit wenigen Angestellten arbeiten, ist dieser Faktor extrem relevant. Mit dieser Art Teams befasst sich täglich mein heutiger Gast in dieser Spezialausgabe unseres Podcasts, den ich im Interview mit Juliane Hahn führen werde. Sie ist Gründerin und Managing Director von Signature Ventures, einem Frühphasen-Venture-Capital-Fonds. Mit ihrem Fonds investiert sie in junge Unternehmen und Teams, die im Bereich Blockchain, Distributed Ledger Technology und Web3 Technology das offene und dezentrale Internet der Zukunft bauen. Was das konkret bedeutet, wird sie uns gleich in etwas allgemeinverständlicheren Worten erklären. Zunächst einmal herzlich willkommen, Juliane, bei uns im Studio.
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier zu sein und dieses sehr spannende Thema mit dir zu besprechen.
Wunderbar, ich bin auch schon ganz gespannt auf unser Gespräch und habe auch gleich eine erste Frage. Und zwar würde ich dich bitten, uns mal kurz zu beschreiben, was du ganz genau machst und wie das zu unserem heutigen Thema passt.
Sehr, sehr gerne. Du hast es ja schon ein bisschen eingeleitet. Es kommen viele englische Wörter vor. So auf Deutsch ganz einfach formuliert sind wir ein Wagniskapitalfonds, der Geld von Investoren einsammelt, um dann in junge Unternehmen zu investieren, die in unserem Fall eben das dezentrale Internet der Zukunft bauen. Weshalb für uns dieses Thema sehr relevant ist, ist, dass wir natürlich versuchen, in möglichst erfolgreiche Teams zu investieren und wir natürlich mit dem Kapital von Drittinvestoren eine gewisse Verpflichtung haben, das auch sehr, sehr gut zu tun, damit diese Investoren am Ende möglichst happy sind mit ihrem Investment. Und dabei müssen wir sehr viel analysieren, was diese Teams besonders auszeichnet, gerade wenn sie jung sind, sodass sie die möglichst große Chance haben, auch auf Erfolg. Und was diese Teams genau brauchen, um sich dann in dieser ganzen großen Landschaft von jungen Gründern auch durchzusetzen. Also das ist tatsächlich die Kernfrage für uns, wenn wir eine Investmententscheidung treffen. Und so kam es dann dazu, dass wir uns auch mehr mit diesem Thema beschäftigt haben.
Und was jetzt darin ja auch super spannend ist, ist, sagen wir mal, eine Komponente oder sich Komponenten anzuschauen, die wirklich Erfolg beschreiben und zwar prognostiziert. Ihr müsst ja Teams auswählen, bei denen ihr ein Potenzial erkennt, das für euch einen zukünftigen Erfolg beschreibt. Was macht denn aus deiner Sicht erfolgreiche Teams aus?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, und die ist sehr vielschichtig. Also zum einen müssen wir natürlich immer so ein bisschen schauen, was ist jetzt unsere konkrete Investmentthese, und für uns natürlich ein erfolgreiches Team baut eben einen Tech-Stack, der möglichst weit diffundiert und adaptiert wird in der Gesellschaft. Das ist der eine Faktor, das hat viel zu tun mit unserer internen These, aber natürlich, wie ich vorher auch eingangs gesagt hatte, muss dieses Team sich auch in diesem sehr, sehr starken Wettbewerb durchsetzen und auch einen rein wirtschaftlichen Erfolg dabei erzielen. Das hängt natürlich eng miteinander zusammen. Und wir haben, ich investiere schon ungefähr ein Jahrzehnt lang selber aktiv und hatte mich dann einfach zunehmend gefragt, was macht eigentlich diese Teams am Ende erfolgreich? Weil mir war die Diskussion im Mainstream, also sagen wir in der Bandbreite der Investorenlandschaft, ein bisschen zu sehr auf Markt Chancen und so weiter fokussiert. Das heißt auch immer natürlich sehr stark, ja, Team ist alles, aber ich wollte genauer wissen, was heißt das eigentlich, Team ist alles, ja? Heißt es dann, die sind alle besonders intelligent, sind die alle besonders executionstark, sind die irgendwie besonders komplementär, was ist es eigentlich? Und da haben wir über die Jahre einfach versucht, auch Parallelen rauszuarbeiten, auch bei unserem jetzigen Portfolio einfach von früh an immer zu erkennen, was macht die erfolgreichsten, also wirtschaftlich und inhaltlich erfolgreichsten Teams aus, und sind dabei eben auch auf Beobachtungsstudien gestoßen, die eben Empathie und besonders eben diese psychologische Sicherheit in den Fokus rückten. Und das haben wir dann weitergeführt, indem wir uns halt Fragen gestellt haben, auch aus diesen Learnings, die wir da eben gezogen haben. Welche Bedeutung hat denn jetzt ganz konkret eben diese zwischenmenschliche Empathie für den wirtschaftlichen Erfolg eines Teams, und wie misst man sowas, wie bewertet man sowas, auch bei der Auswahl von Teams? Und wie stellt man fest, ist das im Team an sich vorhanden, also diese Empathie oder psychologische Sicherheit? Wie hoch ist die, ja, ist es ein relevantes Maß? Also das sind alles Fragen, da haben wir jetzt ganz, ganz unten angefangen. Und dann auch, was können wir tun, damit, wenn wir die identifiziert haben eben als Erfolgsfaktor, was können wir dann auch tun, dass es sich in Teams ausbreitet und eben so einen Boden bietet für eine vertrauensvolle und erfolgreiche auch Zusammenarbeit innerhalb des Teams, aber auch mit uns, weil wir uns auch als Teil des Teams verstehen.
Ich finde das insofern auch extrem spannend, weil ich zum einen schon in der Unternehmenslandschaft sehe, dass dieses Thema Empathie Leute bewegt, dass Kunden kommen und nach diesem Thema fragen und oft gleichzeitig mit so einer Unsicherheit behaftet die Anfrage gestalten, weil sie zwar ein Gefühl in sich tragen, dass das einen wichtigen Wert für die Zusammenarbeit und damit auch erfolgreiche Erfolg des Unternehmens beschreibt, zum anderen das Gefühl haben, es sei wiederum nicht belegbar. Wir leben in einer Zeit, in der alles knallhart messbar sein muss. Jeder Erfolg muss mit irgendeinem KPI belegt sein. Und da haben viele Angst, dass dieses Thema Empathie zu weich sei. Ja? Dieses Wort weich höre ich auch sehr oft. Und da finde ich eben extrem spannend, dass dieser Begriff psychologische Sicherheit jetzt auch wirklich ein feststehender Begriff ist, der durch eine Studie von Google belegt wurde und besetzt wurde. Und zwar war das Project Aristotle. Ich kann mich selbst noch an die Ausläufer von Project Aristotle erinnern, als ich selbst bei Google arbeitete. Da ging es darum, was macht erfolgreiche Teams aus? Und bevor es diesen Begriff Psychological Safety überhaupt gab, gab es die Frage nach Erfolg in Teams. Und Google ging her, das war so, ja, 2008, 2009, 2010 fing das Ganze an, zu schauen, welche People-seitig, was sollte erfüllt sein, damit die Teams erfolgreich sind. Also wen brauchen wir in einem Team? Welche Studien sollten die belegt haben? Von welchen Unis kommen die etc.? 2 Jahre wurde rein investiert, wurden über 180 Teams auch im ersten Wurf betrachtet, über 250 Attribute aufgestellt. Google ist ein sehr analytisches Haus. Das heißt, alles wurde irgendwo in Zahlen gepackt und es kam nichts raus. Keine Korrelation. Bis sie dann nochmal in sich gingen, zurückfuhren und auch auf Basis von entsprechenden wissenschaftlichen Befunden von Carnegie Mellon University, vom MIT, vom Union College inspiriert, entsprechend diese Frage nochmal neu aufnahmen und dann vielmehr nach dem Wie, also nach der Teamformierung, nach der Zusammenarbeit stellten. Und da plötzlich purzelten Bausteine zusammen, die tatsächlich ein Ergebnis brachten, also eine Korrelation zwischen knallhart gemessenem Teamerfolg an Umsatz, an Profit, an verschiedenen Komponenten eines Teamzusammenhalts und Ähnlichem in Bezug nehmend auf Größen, die eben einen Einfluss darauf haben. Und diese Größen wurden der Faktor Nummer eins darin, war das, was man eben als Psychological Safety bezeichnet. Und eine kurze Definition noch davon, und zwar von der Harvard Business School Professorin Amy Edmondson, die in dieses Thema sehr stark einstieg und ab da auch mit Google eng zusammenarbeitete. war die Definition, psychologische Sicherheit zielt auf die persönliche Wahrnehmung ab, Risiken voneinander eingehen zu können, ohne als ignorant, inkompetent, negativ oder störend angesehen zu werden. Und das heißt also, dass keiner sich fürchten muss oder sich schämen muss, in Verlegenheit gebracht zu werden, bestraft oder abgelehnt zu werden, wenn er oder sie einen Fehler zugibt, eine schwierige Frage stellt oder auch neue Ideen aufbringt. Und somit beschreibt sie ein Teamklima, das von, würde ich jetzt sagen, zwischenmenschlichem Vertrauen geprägt ist, von gegenseitigem Respekt lebt und in dem sich die Menschen wirklich wohlfühlen, sie selbst sein zu können. Juliane, wenn du das so hörst, was möchtest du als ersten Impuls teilen, wenn du an Signature und eure Portfolio Companies denkst?
Also ich glaube, zuallererst fängt man mal bei sich selbst an. Wenn ich jetzt konkret an uns denke und unser Team, haben wir über die Zeit, in der wir zusammenarbeiten, einfach bestimmte Mechanismen auch bei unserem eigenen Team eingeführt, die sicherstellen, dass wir nicht übersehen, wenn es zum Beispiel, gerade weil wir auch remote arbeiten viel oder jemand verreist ist, dass wir nicht übersehen, wenn es einem Team-Member irgendwie gerade in einer zum Beispiel besonders emotionalen Situation ist. Ich glaube, das ist so eine erste Maßnahme, die bei uns dazu geführt hat, dass wir einen viel aktiveren oder viel motivierteren Austausch untereinander einfach bekommen haben und ein sehr, sehr hohes Vertrauen auch mitprägt, das unter den Teammitgliedern besteht. Und ich glaube, diese Erfahrung muss man auch tatsächlich selber gemacht haben, um das mal aus dieser vorurteilsbehafteten Ecke rauszuholen, dass es so einer von diesen Nice-to-have-Soft-Faktoren ist und dass es was damit zu tun hat, dass irgendwie Samtsofas im Büro stehen und Kuschelkissen rumliegen. Das hat damit nichts zu tun. Das ist einfach ein Ausdruck unserer Überlebensstrategie in der gesamten Menschheitsgeschichte, dass wir halt einfach gelernt haben, miteinander auf bestimmte Art und Weise zu kooperieren. Und eine Art funktioniert halt besser und die andere funktioniert schlechter. Und es muss sich immer so auf dieses konkrete Umfeld und die konkrete Situation so ein bisschen auch anpassen. Das ist ein Unterschied, ob ich zusammen in einer extrem stressigen, also lebensgefährlichen Situation bin oder ob ich über Jahre unter Druck ein Unternehmen aufbaue. Und ich glaube, dass wir das manchmal ein bisschen vermischt haben, tatsächlich. Das ist vielleicht schon mal zu eingangs einfach unsere Beobachtung auch innerhalb des eigenen Teams. Und wenn wir jetzt mit unseren Portfolio-Companies arbeiten, ist für uns die Herausforderung, dass wir sehr frühphasig investieren. Das heißt, die Teams sind eben, wie du auch erwähnt hast, sehr, sehr jung noch und oft sind es auch nur die Gründer und dann wachsen die, aber relativ zügig oft. Und der wichtigste Faktor in unserer Zusammenarbeit ist eigentlich, dass wir den Teams dabei helfen, eine gute Teamkultur aufzubauen. Das heißt, wir nicht nur diese wirtschaftlichen Kennzahlen uns holen, sondern wirklich auch schauen, wie recruiten die, wie kommunizieren die, was unternehmen die für Teamkultur. Und oft ist es halt so, natürlich als Investor würde man sagen, ja klar, ist halt jetzt nur interessiert am Financial Return. Aber selbst wenn ich mal die tatsächlich menschliche Komponente rausnehme, die für uns eine sehr, sehr große Rolle spielt und es nur darauf abstelle, ist hier am Ende, wenn wir das tatsächlich studien- und erfahrungsbasiert als Erfolgskomponente diese empathischen Faktoren definiert haben, habe ich daran ein Interesse, weil am Ende bin ich Investorin und der Erfolg dieser Companies drückt sich in der Regel durch wirtschaftliche Kennzahlen aus. Das heißt, das Team ist Katalysator erstmal ihres eigenen Erfolgs, aber dann natürlich auch unseres Erfolgs. Und damit ist für uns automatisch alles relevant, was Teams erfolgreich macht. Und wenn wir das als einen Faktor identifizieren, müssen wir uns darum kümmern. Und das ist eben dann keine irgendwie weibliche Intuition, als weil ich jetzt gerade zufällig eine Frau bin unter vielen männlichen Investoren oder sonst was, sondern es ist einfach ein harter Faktor und das wird leider oft einfach unterschätzt und von vielen übersehen.
Und was du jetzt sagst, ich meine, euch jetzt auch ein bisschen kennend und aus unserer Zusammenarbeit beobachtend, das ist auch etwas, was am Ende sicher die Portfolio-Companies sehr wertschätzen beziehungsweise irgendwo heutzutage auch einfordern. Also ich kann mir vorstellen, ja, dass diese Teams auch danach fragen, welcher Investor kann uns und wirklich unterstützend und zur Seite stehen und möchte wirklich, dass wir erfolgreich sind und welcher ist vielleicht ausschließlich an dem eigenen Erfolg, sagen wir mal im Sinne von Zielgröße, messbaren Outcome-Kriterien, ja, also rein wirtschaftlichen Erfolg gemessen, interessiert. Und das gibt ja auch ein Vertrauen, wenn ich als Portfolio spüre, ich habe einen Investor vor mir, der mich wirklich unterstützen möchte, der wirklich an die Idee glaubt. Das kann beflügeln.
Und absolut.
Das ist, was ich bei euch auch irgendwie beobachte, wenn ich jetzt mit den Portfolios teilweise ja, ins Gespräch gehe. Was ich mich frage, ist, was seht ihr denn sozusagen in den Formen des Umgangs, als bei euch intern, als auch bei den Portfolios, was wirklich die funktionsstarken, effizienten und erfolgreichen Teams betrifft?
Also was wir so als Parallele identifiziert haben, ist sicherlich, dass die besonders auch resilienten Teams, also stressresilienten Teams, sehr, sehr gute so Managementmechanismen für so starke Emotionen im Team haben. Und das bedeutet übersetzt, dass sie, wenn sie miteinander reden, zum Beispiel erstmal sehr schnell identifizieren, dass jemand zum Beispiel gerade unter sehr hoher Anspannung ist, und das auch verstehen, das absorbieren und dann aber auch in so eine adäquate Reaktion verpacken. Das heißt, die hören sich erstmal zu und nehmen sich wahr, die schauen genau hin, die fragen nach und man merkt, dass so ein Mitgefühl entsteht auch, wenn jetzt, das kann sich drücken daran, dass jemand zum Beispiel anbietet, Mensch, kann ich dir damit irgendwie helfen, kann ich dir hier was abnehmen, ja, weil er nicht möchte, dass der andere irgendwie allein nachts noch an einer Aufgabe sitzt. Oder auch einfach das kommuniziert, dass man das wahrgenommen hat. Mensch, ich sehe, du hast gerade eine Menge Stress, es muss jetzt schwer für dich sein gerade. Also, was so banal klingt und so selbstverständlich klingt, kommt in den meisten, sagen wir mal, etablierten Arbeitsumfällen leider viel zu wenig vor, nach meiner eigenen Beobachtung. Und dass dieses Mitschwingen, gerade in kleinen Teams, wo es auch wenig Redundanz gibt, ja, wo halt eben auch ein Krankheitstag das ganze Team massiv erschüttern kann, wenn es zum falschen Zeitpunkt kommt, schafft eben so eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit des Teams gemeinsam und auch ein Arbeitsklima, in dem sich die einzelnen Teammitglieder sichtbar wohler fühlen.
Und das, was du beschreibst, führt uns, welch Wunder, zurück auf den, sagen wir mal, auch den Kernbegriff dieses Podcasts, das Thema Empathie. Also Empathie wurde ursprünglich geprägt von Edward Titchener, einem englischen Psychologen, Anfang des 20. Jahrhunderts, kommt aus dem Griechischen, da steckt auch das Wort Pathos drin. Pathos bedeutet Leid, Unglück, Leiden und Leidenschaft, also alles zugleich. Und Edward Titchener hat diesen Begriff geprägt und mit dem deutschen Wort Einfühlen oder Einfühlung in Zusammenhang angebracht. Und das ist das, was du jetzt auch beschreibst. Sobald ich diese Einfühlung einem anderen Menschen gegenüberbringe, emotional, würde ich jetzt mal als ersten Teil beschreiben, fühlt dieser Mensch sich gespiegelt und aufgehoben. Und das, was ich dann daraus mache, ob ich dann daraus zum Beispiel eine entsprechende Handlung eruiere, die heißt, ich führe mit demjenigen Gespräch oder ich stehe demjenigen zur Seite, oder ich höre einfach nur zu. Das ist dann das, was man eher unter, oder sagen wir mal, als Gesamtkonstrukt unter dem Begriff emotionale Intelligenz packen würde. Also das heißt, einmal nehme ich auf, wie es dem anderen geht. Ich komme gleich dazu, weil dann eine gute Gelegenheit, mal den Begriff auch so ein bisschen auseinanderzunehmen. Empathie, was heißt das eigentlich? Also einmal nehme ich auf, wie geht es dem anderen? Und dahinter hänge ich eine, sagen wir, passende Interpretation des Vorgehens, eine Prognose dessen, was wohl daraus resultieren könnte für den anderen oder auch welche Handlungen resultieren würden und eine entsprechende Anpassung meines eigenen Verhaltens, um zum Schluss zu einem gemeinsamen guten Ergebnis zu kommen. Das hängt natürlich von der Zielsetzung ab, was ein gemeinsames gutes Ergebnis bedeutet. Und trotzdem, unabhängig davon, dass jemand auch manchmal ein, sagen wir mal, vielleicht herausragend selbstbezogenes eigenes Ziel haben könnte, steht grundsätzlich als Ergebnis da, dass halt daraus vielleicht Konflikte vermieden werden oder zumindest Konflikte früh adressiert werden und so ein Gleichschwingen zustande kommt. Noch ganz kurz zu dieser Unterscheidung, was bedeutet, also wie kann man Empathie verstehen, dieses Aufnehmen, dieses Einfühlen? Da gibt es einmal die kognitive Komponente, also ich kann mir das vorstellen, wie es wohl dem anderen geht. Und dann die affektive oder emotionale Komponente. Das heißt, ich fühle mit, also ich fühle das, ich bin Resonanzkörper des Geschehens. Und das ist, sagen wir, eine gängige Trennung, die man tatsächlich in dem Bereich vornimmt. Manche trennen davon auch noch die soziale Empathie, also wirklich dieses entsprechende Eingehen, was die Sozialdynamik betrifft. Nur diese Ursprungsunterscheidung ist schon sehr wichtig, denn es gibt Menschen, die können sich das einfach sehr gut vorstellen. Es gibt Menschen, die können es fühlen, und dann gibt es Menschen, die können beides gut.
Ja, es ist interessant, dass du das auch sagst, weil ich sehe gerade in diesem Umfeld, in dem Technologieumfeld, hat man sehr viele auch Menschen, die auf dem Spektrum sind. Das heißt, die sich ganz, ganz besonders tief in bestimmte Themen auch eingraben. Und für die, also denen fällt es nämlich zum Beispiel manchmal wahnsinnig schwer, adäquat zu reagieren. Die können aber durchaus jemanden durch eine, sagen wir so eine, ein relativ abstraktes Menschenkonstrukt, das sie sich gebaut haben, sehr, sehr gut analysieren. Also die legen ein Analysemodell über den Menschen, und die könnten wahrscheinlich sehr zutreffend sagen, wie sich ein Mensch genau fühlt, weil das und das ist passiert. Ja? Also das können die zum Teil gut herleiten, aber denen fehlt so ein bisschen diese Werkzeugkasten der Reaktion, der adäquaten Reaktion und Kommunikation. Und die wiederum sind dann, also da gibt es dann aber sehr, sehr smarte, die es dann schaffen, sich genau die Menschen an die Seite zu holen, die diese Brücke für sie immer wieder bauen, dann auch in die Kommunikation zu gehen. Also die auch bewusst sagen, ich habe hier ein Defizit, aber ich arbeite mit einer Person zusammen, die diese psychologische Sicherheit dann innerhalb des Teams auch wieder schafft herzustellen, weil sie ganz bewusst komplementär bestimmte Schwächen dann auch ausgleicht.
Und das, was du sagst, ist super spannend, denn da würde ich jetzt auch sagen, rein aus der Beobachtung in der Begleitung von Teams, ist das ein Kernerfolgsfaktor. Es muss nicht jede Arten von Empathie in gleicher Weise aufweisen. Ein Grundfaktor ist wichtig. Also wenn ich niemanden habe, der irgendeine Form dieser Empathie aufweist, ist es tatsächlich so, dass halt die Kommunikation am Ende irgendwo auch sehr stereotyp und gestört ist und vielleicht ausschließlich noch logisch gesteuert bleibt. Und sobald eine menschliche Komponente reinkommt, und welch Wunder, das passiert täglich, sekündlich, treten Schwierigkeiten auf. Und der Umgang ist damit nicht möglich. Wenn ich hingegen Leute habe, die vielleicht konzeptionell sehr gut verstehen, wie es jemand anders geht, das vielleicht nur nicht so stark mitspüren, weil sie sich vielleicht auch selbst einfach schützen, das gelernt haben, sich selbst zu schützen, dann ist das gut, wenn denen jemand an der Seite steht, der vielleicht sehr stark hohe Ausprägungen der affektiven Empathie mitbringt, also stark als Resonanzkörper in das Gefühl hineingeht. Wenn die Person alleine wäre, ist das manchmal auch zu viel. Denn die sind so überwältigt durch diese Emotion, die sie empfangen, dass sie dann damit, sagen wir mal, selbst nicht mehr klaren Kopfes agieren können und sich vielleicht aus dieser Situation rausheben können und immer wieder auch so eine Art Beobachter auf das Gesamtkonstrukt setzen können. Also das heißt, du brauchst beide Komponenten. Einmal schon diesen kognitiven Aspekt davon und dann auch dieses wirkliche Mitfühlen, um entsprechend auch durch dieses eigene Fühlen gute Reaktionen zeigen zu können. Und wenn du das verteilst auf Teams oder, sagen wir mal, auch verschiedene Ausprägungen zulässt, dann würde ich auch sagen, aus eigener Erfahrung, das ist ein Riesenerfolg, wenn das Teams untereinander so hinbekommen. Da würde ich dir gleich die nächste Frage stellen. Du hast ja oft begrenzt Zeit, dich mit einzelnen Teams zu beschäftigen, bevor ihr diese an Bord nehmt und die Investmententscheidung trefft. Was schaut ihr euch denn in Bezug auf das Team an, ganz konkret, bevor ihr diese Entscheidung trefft? Und wie beurteilt und messt ihr insbesondere diesen Empathiefaktor dann im Team?
Der Zeitaspekt spielt tatsächlich gerade bei den Investmententscheidungen eine riesengroße Rolle, weil wir in einem gewissen Tempo einfach investieren müssen auch, weil auch die Gründer, die sich an uns wenden, oft einfach entweder nur für eine bestimmte Zeit Geld haben oder überhaupt erst starten können, wenn wir dann als einer der ersten Investoren einsteigen. Noch dazu gibt es natürlich auch einen Wettbewerb unter Investoren um die besten Gründer. Das ist natürlich auch ein Faktor. Und man muss sich dann in kürzester Zeit ein möglichst genaues Bild machen von dem Gesamtunternehmen, also hier vom Gesamtprojekt. Wir schneiden jetzt, sagen wir mal, diese ganze technologische Due Diligence, was da alles dranhängt. Ja, wir gucken uns natürlich da sehr, sehr, sehr viele Aspekte rund um so ein Projekt an. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, um die reine Team Due Diligence, also sind die Gründer in der Lage, als Team miteinander diese Idee groß zu machen, dann kommt es vor allem unserer Erfahrung nach auf eine Sache an, und das ist tatsächlich mit denen zu interagieren und Zeit zu verbringen und gut zuzuhören. Das ist was, wo ich auch ein bisschen überrascht war. Das ist durch Corona, glaube ich, bei einigen Investoren so ein bisschen eingeschlafen, dass sie die Teams vor Investments persönlich treffen, auch wollten. Und ich weiß nicht so recht, ehrlicherweise, wie man da zu einer sehr guten Entscheidung kommen kann. Unserer Erfahrung nach ist es tatsächlich so, dass wir sowohl im individuellen Gespräch, wir stellen dann oft auch unterschiedlichen Personen dieselben Fragen und schauen, gibt es da zum Beispiel eine Abweichung in der Antwort, ist es auffällig oder ist es einfach persönlichkeitsgeprägt, auch Expertisen geprägt, dass jemand da vielleicht zu einem anderen Schluss kommt. Und wir möchten eigentlich möglichst auch viel Interaktion des Teams miteinander erleben. Also ich nenne mal einfach, es ist sehr viel Gefühl tatsächlich dabei, dass man über die Zeit auch entwickelt. Man kann nicht alles, was man beobachtet, ganz einfach in Worte fassen, weil sehr viel auch von uns in der Wahrnehmung einfach unterbewusst passiert. Da spielt Körpersprache eine Rolle, da spielen Wortwahl eine Rolle, da spielen so ganz, ganz Klitzekleinigkeiten, auch wie wenn man in ein Büro läuft, ja, wer sitzt wo, wie sitzen die Leute zueinander, wie offen wird da kommuniziert, das kann man nicht alles hart messbar machen. Also ich würde sagen, es ist auch ein Erfahrungsfaktor dabei. Wenn man sich auf diese auch Entdeckung einlässt, also was kommt da und nicht zu gebiased in dieses Gespräch geht, also was habe ich zu erwarten, kommt sehr viel an die Oberfläche, womit man vielleicht auch manchmal gar nicht rechnet. Also man spürt dann oft so feine Konflikte auch, man spürt so eine gewisse Dissonanz zwischen Person oder Konstellation oder einfach nur Position. Hatten wir auch mal zum Beispiel erlebt, wo einfach die Positionsverteilung nur nicht adäquat war, aber die Personen haben super zusammen funktioniert. Und wie gesagt, deswegen, also meine Nummer 1 Maßnahme, möglichst klares Bild zu bekommen, ist immer Zeit verbringen, zuhören.
Das, was du beschreibst, beschreibt dir ein Team sowieso ein eigenes kleines Kunstwerk. Oder wo du jetzt nicht sagen kannst, genau so muss es aussehen und so erwarte ich es.
Ja.
Sondern es ist in sich dann ein stimmiges Bild.
Ja, tatsächlich.
Ja, oder es hat manchmal einfach so vielleicht einen Haken noch drin, wo du sagst, beispielsweise die Rollen passen noch nicht. Dass irgendwas an dem Kunstwerk vielleicht nochmal um x Grad gedreht oder so. Oder so ein paar Puzzlesteine passen da noch nicht rein und man erkennt es noch nicht richtig. Nur wenn es funktioniert, dann ist es so ein System, das plötzlich läuft, das erkennbar ist und das irgendwie so eine Schönheit in sich hat. Und spannenderweise ist das auch das, was man bei dieser Studie Project Aristotle bei psychologischer Sicherheit festgestellt hat. Es gibt nicht einen Weg. Also es ist nicht so, alle reden gleich viel. Das, manchmal wird das so in der Wirtschaft heutzutage umgesetzt. Diese Studie hat da doch Verbreitung gefunden. Und dann wird irgendwie gemessen, hat jeder jetzt gleich viel geredet. Darum geht es nicht. Es ist auch kulturell komplett verschieden. Wer mal in anderen Ländern gearbeitet hat, weiß, dass es da definitiv andere Gepflogenheiten gibt. Es geht nicht darum, wer redet wie viel oder wer sitzt an welcher Position genau. Nur das, was du dann als Ergebnis siehst, funktioniert, und ist dann eben auch fähig, zum Beispiel in einem Konflikt vielleicht schnell zu einer Lösung zu kommen, zu einer guten Lösung zu kommen, sogar den Konflikt oder den Fehler, der begangen wurde, als Sprungbrett zum nächsten Erfolg zu nehmen. Also egal, was das ist, wo du wirklich dann ablesen kannst, wow, ja, das verwandelt sich in eine richtig schöne nächste Figur, die daraus entsteht.
Ja, das ist schön, wie du es beschreibst. Und das ist tatsächlich auch das Gefühl, das sich einstellt, wenn man ein Team sieht, das gut miteinander funktioniert. Das ist einfach eine Harmonie. Und das ist, gerade wenn man dafür empfänglich ist und sich da wirklich so auch offen mit beschäftigt, spürt man diese Harmonie auch selber. Man kommt gerne in so ein Team. Meistens ist es auch eher, ich sage mal, tendenziell sind es eher die Teams, wo viel gelacht wird, wo viel passiert zwischen der Eingangstür und dem Meetingraum, wo so eine gewisse Wärme einem entgegenschlägt. Und das ist selbst in den, ich sage mal, wirklich nerdigsten Tech-Teams, spürt man diesen Unterschied. Es kann sein, dass die einen nicht direkt tatsächlich, also es ist wirklich True Story, es kann wirklich sein, wir haben ein paar Gründer, mit denen man arbeitet, die lachen einen jetzt nicht immer direkt als erstes an. Aber die haben ihre eigene charmante Art, dann irgendwie lustig zu sein und so eine Verbindung herzustellen. Und man spürt auch, wie die untereinander dann mit so einem Augenzwinkern, mit so Besonderheiten von einzelnen Personen umgehen. Und wenn ich jetzt so auch denke an unser eigenes Team, über das ich sehr, sehr glücklich bin, kann ich auch sagen, dass wir irgendwann an so einem Punkt waren, da hat sich's einfach richtig angefühlt. Und das ist tatsächlich manchmal schwer in Worte zu fassen, aber es läuft irgendwie rund. Und es braucht immer Pflege, so ein System braucht immer Pflege und Aufmerksamkeit. Das ist auch nie ein Selbstläufer, aber es ist so lohnenswert, in solche Themen Zeit und Energie zu stecken. Und zwar nicht nur auf einer wirtschaftlichen Ebene, sondern auch tatsächlich auf einer Ebene der Lebensqualität im professionellen Umfeld.
Ja, absolut. Und diese, sagen wir, wir haben jetzt viel über Erfolg geredet. Ich finde auch ganz spannend, nochmal so jetzt in den letzten Minuten anzugucken, wie entgegen ist denn sozusagen durch fehlende psychologische Sicherheit und damit auch die, sagen wir, fehlende Empathie oder zumindest emotionale Intelligenz, die sich ausprägt, so Misserfolg auch zu beschreiben. Hast du da vielleicht mal ein Beispiel, wo es um Auflösung von Team ging, von einem ganzen Unternehmen oder Ähnlichem?
Das können ganz unterschiedliche Faktoren sein. Also es gibt tatsächlich externe Ereignisse, die so ein Team massiv zerrütten können, wo einfach alles, was mit diesem Team zu tun hat, nachher für die einzelnen Teammitglieder negativ behaftet ist. Zum Beispiel habe ich einmal leider erlebt, was sehr tragisch war, dass ein Mitglied des Managements einfach sehr hart aus dem Leben gerissen wurde und das Team hat sich davon einfach nie erholt, auch weil es in einem sehr kritischen Stadium dieser Gründung passiert ist. Und dann hatten wir beispielsweise auch Teams, die ich begleitet habe, wo sich sehr starke Einmischung von Investoren, also einfach niedergeschlagen hat in einer sehr toxischen Kultur, weil dann eine Lagerbildung erfolgt ist und einfach das Grundvertrauen im Team erschüttert war. Was ich zum Beispiel häufig höre immer, ist dieses Ding, ja, diese schwierigen Gründer, soll man jetzt in diese schwierigen Gründer investieren oder nicht? Also das müssen, und mit schwierigen Gründern ist jetzt nicht immer jemand gemeint, anders kommuniziert und vielleicht auch ein anderes emotionales Spektrum hat tatsächlich, sondern das sind auch manchmal total empathische, sehr, große Persönlichkeiten, schillernde Persönlichkeiten. Die haben natürlich ganz viel Qualität, weil sie Leute mitreißen können und gleichzeitig stellen sie gerne andere Leute in Schatten. Und das ist immer so eine Sache, weswegen viele Investoren auch wirklich kategorisch ausschließen, in so große Einzelpersönlichkeiten zu investieren. Das machen wir nicht, weil ich glaube, dass auch diese Persönlichkeiten, wenn sie den richtigen Komplementär an die Seite bekommen, ganz, ganz tolle Teams aufbauen können. Und das ist auch jetzt so unsere aktive Erfahrung tatsächlich. Bei denen ist es aber sehr, sehr wichtig eben, dass sie diesen Komplementär finden und den auch wirklich akzeptieren.
Daran glaube ich auch ganz fest. Auch aus, sagen wir, Persönlichkeitsstudien heraus. Es gibt keine Belege dafür, dass Misserfolg nicht durch jeden Typus Mensch geprägt werden kann. Es geht um die Dynamik des Teams dann am Ende. Und genau wie du beschreibst, auch ein Typus, der sehr stark selbst zum Beispiel im Rampenlicht steht, kann ein hervorragendes und erfolgreiches Unternehmen aufbauen. Wie du sagst, es geht nur darum, wie auch auf längere Frist dieses Unternehmen geführt wird und welche, sagen wir, Unterstützungskomponenten es im Führungsteam als auch im ganzen Unternehmen gibt, welche Akzeptanz und welche Mechanismen ausgebaut werden, damit es dann auch wirklich funktioniert. Oder dass bestimmte vielleicht Schattenseiten, die sich dadurch ausprägen, nicht so stark zum Tragen kommen können. Und das finde ich toll zu hören, dass ihr das so macht, weil das damit natürlich irgendwo das ganze Spektrum abbilden kann und damit ihr einfach auch einen riesen Pool an, sagen wir mal, Unternehmen euch erstmal anschauen könnt, ohne sofort in einen Ausschluss zu gehen. Was macht ihr denn, und das abschließend jetzt für unser Gespräch, was unternehmt ihr denn als Signature Ventures, um die psychologische Sicherheit der Portfolios zu stärken?
Also ich hatte es vorher mal erwähnt, dass wir erstmal im eigenen Team anfangen, überhaupt verstehen, was die Mechanismen sind, um die es geht und die selber erleben und erfahren und unser eigenes Team einfach ausbilden und sensibilisieren für das Thema. Was wir auch machen ist, dass wir ja auch zum Beispiel mit dir zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben professionelles Coaching-Programm jetzt für die Gründer aufgesetzt, wo sie von Anfang an jemanden an der Seite haben, der ihnen hilft, so eine Teamkultur aufzubauen und auch mal in schwierigen Situationen zur Seite steht, um dann zum Beispiel eher eine konstruktive Kommunikation hinzubekommen, weil jemand mit ihnen das schon mal alles aufgelöst hat. Was wir sehen, ist halt, was du auch vorher gefragt hast, deswegen, was so zum Misserfolg führt, ist, gerade in einem Remote-Arbeitsumfeld ist es ganz, ganz wichtig, dass sehr, sehr viel aktiv für die Kommunikation, den Austausch im Team getan wird. Also sowas wie, dass man eben bei der aktiven Kommunikation konstruktiv unterstützt, aber dann halt auch einfach schlicht die Gelegenheit schafft. Also guckt, dass die Teams sich regelmäßig sehen und auch einfach mal eine gute Zeit miteinander haben und nicht jedes Mal nur irgendwie an ganz schwierigen Problemen knabbern, sondern halt einfach auch mal eine befreite und spaßige Zeit miteinander verbringen können.
Ja, total. Dieser Faktor Leichtigkeit. Ja. Das ist einfach ein wichtiger Grundtreiber eines jeden einzelnen Menschen und damit auch von Dynamiken, also in Teams. Das ist, was du beschreibst. Manche sagen, Mensch, wir sind doch hier nicht zum Feiern. Ja, mag vielleicht auch manchmal so ein bisschen einer Leistungsgesellschaft zugrunde liegen. Ja? Feiern kommt nach dem Performen.
Ja, kommt es auch oft.
Ja, manchmal kommt es oft.
Aber manchmal auch ganz am Anfang.
Genau.
Und es baut einfach Stress im Team ab. Also der größte Killer in einem Team ist Stress, einfach ein unbewusster Umgang, also ein nicht bewusster Umgang mit Stress. Das ist auch was, wo wir auch versuchen natürlich rechtzeitig zu sensibilisieren, auch im Sinne eben der allgemeinen Lebensqualität, dass die Gründer und Teammitglieder auch gesund durch die sehr anstrengende Zeit kommen.
Und diese, weil du auch sagst, Stress und damit verbundene ein höheres emotionales Arousal, also eine höhere emotionale Aktivierung, Grundaktivierung unseres Körpers, verbunden mit entsprechenden hormonellen Begleiterscheinungen, hemmen Empathie messbar. Ja, das belegen Studien ganz klar. Das heißt, ich kann natürlich dann dahinter nicht erwarten, dass die sich gegenseitig noch spüren und schon gleich nicht richtig miteinander umgehen. Weil jedes Mitglied, der selbst unter Stress steht, wird entsprechend den anderen weniger spüren, sich selbst teilweise nicht mehr spüren. Und damit ist das, was wir eben unter psychologischer Sicherheit jetzt mit beleuchtet haben, gar nicht mehr so leicht möglich.
Ja.
Allerletzte Frage. Wie sieht für dich die optimale Zukunft aus in Bezug auf Team, Klima und Kultur?
Ich glaube, hier spannt sich wunderschön der Bogen, weil wir vorher kurz darüber gesprochen hatten, dass es auch nach wie vor ein leicht vorurteilsbehaftetes Thema ist, was oft so in den soften Bereich geschoben wird und einfach nicht die Bedeutung, die Rolle bekommt, die es eigentlich verdient hat. Also ich glaube, das Thema allgemein in den Fokus zu rücken, auch mal sich bewusst zu machen, wo kommen eigentlich so althergebrachte Leadership-Strukturen her? Es hat nichts damit zu tun, wenn man die Empathie im Team fördert, dass man hier nicht ein absolutes Leistungsdenken im Team hat. Es geht hier wirklich um Leute, die sowieso Rennpferde sind in aller Regel, in unserem Umfeld beispielsweise, die wollen laufen, die wollen erfolgreich sein. Es geht darum, dass sie nicht krank werden dabei und möglichst, das einfach auch passiert und wenig Hürden im Weg sind. Das gilt auch, glaube ich, für alle anderen Teams, dass man einfach entsprechend der Teamstruktur und des gemeinsamen Ziels einfach schaut, dass das mit einer möglichst großen, wie du es auch gesagt hast, Leichtigkeit erreicht werden kann, was erreicht werden soll. Also das einfach als gesellschaftliches Thema präsenter zu bekommen, auch mal zu sehen, was wir eigentlich für negative wirtschaftliche Folgen haben, wenn wir das nicht machen. Also die Krankenkassen freuen sich auch, wenn wir tatsächlich uns mehr um das Thema kümmern, weil es sich niederschlägt auch auf die Gesundheit. Und das bedeutet auch, dass es einfach günstigere und auch flächendeckendere Maßnahmen für alle Teams geben muss, zu eben solchen Quellen einfach Zugang zu finden. Das ist momentan schon noch ein Thema, das durchaus, wenn man eine Individualbetreuung möchte, auch wenn es immer mehr Startups auch in diesem Bereich gibt, Beratung und Coaching, ist es immer noch ein Thema, das doch relativ teuer ist einfach, wenn man es gut macht.
Ja. Ich danke dir auch für diese abschließenden Worte. Das führt wunderbar zu einem unserer nächsten Podcasts über zum Thema Resilienz. Resilienz und Empathie für Teams. Das war jetzt eine unglaublich spannende Einsicht in das, was ihr als Signature Ventures, wie ihr arbeitet, worauf ihr besonderen Wert legt, wie ihr Erfolg in Teams betrachtet außerhalb der, sagen wir mal, oder als Einflussfaktoren für die üblichen und bekannten Output-getriebenen Faktoren, wie ihr das messt, wie ihr euch die Teams auch wirklich genau anschaut. Ich fand es sehr interessant zu hören, wie du beschrieben hast, wie mit welcher, sagen wir mal, Feinfühligkeit und auch Diligenz ihr rangeht, um überhaupt das rauszufiltern. Ja, bis zu ihr geht in die Büro und schaut euch an, wie die sitzen und wie die arbeiten. Das ist etwas, was ich unglaublich spannend finde, und ich glaube, dass auch ein ganz toller Impuls sein kann für viele andere Unternehmen dieser Art oder auch anderer Art. Denn der Faktor Empathie und dahinter stehen psychologische Sicherheit in Teams ist ein gemessen unglaublich wichtiger für den Erfolg von Teams. Und ich hoffe, wir können durch diesen Beitrag, ja, durch diesen gemeinsamen Podcast jetzt hier auch vielleicht ein paar Gedanken bei unseren Zuhörern anstupsen. Vielen Dank nochmal, Juliane.
Ja, vielen Dank auch dir für dieses super interessante Konzept dahinter auch und das Gespräch heute.
Damit möchte ich mich bei unseren Zuhörern verabschieden. Wir freuen uns immer über Kommentare, wir freuen uns über eure Likes und über eure entsprechenden beflügelnden Worte und auch gerne über Vorschläge, was euch interessiert. Also geht mit uns in Kontakt, ihr könnt uns auf vielen Kanälen erreichen. Wir freuen uns darauf und wir hören euch sehr bald zum nächsten Podcast Empathie ist keine Utopie. Viele Grüße, eure Maria und dahinter stehend auch Heiner und Lukas und in Verabschiedung Juliane, die neben mir sitzt.
Danke dir.
Empathie ist keine Utopie.